jetzt darf ich es mal sagen. Danke, Helmut. Mal umgekehrte Rollen heute. Ich darf heute mit euch weiter in den Petrusbrief, den ersten Petrusbrief, zweites Kapitel, Vers 1 bis 10. Und ich lese vor aus der Basisbibel. Ich habe was gelernt. Und heute war die Technik und der Beamer alles ein bisschen anders als normal. Also passt gut auf. 1. Petrus 2, Verse 1 bis 10. Hört also auf mit aller Bosheit und allem Betrug, mit Heuchelei, Neid und aller üblen Nachrede. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, sollt ihr nach dem echten Wort verlangen. Dadurch wächst ihr im Glauben heran, sodass ihr gerettet werdet. Denn ihr habt ja bereits schmecken dürfen, wie gut der Herr ist. Kommt her zu ihm. Er ist der lebendige Stein, der von den Menschen verworfen wurde. Aber bei Gott ist er erwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen, denn sie sind durch Jesus Christus vermittelt. Deshalb heißt es in der Heiligen Schrift, seht, ich lege auf dem Berg Zion einen ausgewählten, kostbaren Grundstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Für euch ist er kostbar, weil ihr an ihn glaubt. Aber für diejenigen, die nicht an ihn glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Er ist ein Stein, an dem man Anstoß nimmt und ein Fels, über den man stolpert. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort keinen Glauben schenken. Doch genau dazu sind sie bestimmt. Aber ihr seid das erwählte Volk, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkünden. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ihr, die ihr früher nicht sein Volk wart, seid jetzt Gottes eigenes Volk. Ihr, die ihr früher kein Erbarmen fandet, erfahrt jetzt seine Barmherzigkeit. Da steckt einiges drin. Ja, wie viel Zeit habt ihr? Ich schaue jetzt mal auf die Uhr. Als Andreas mir diesen Predigtext in Machek gab, da waren wir auf unserem Leiterwochenende vor ein paar Wochen, war meine erste Reaktion, und das war mehr ernst als scherzend, vielleicht erinnerst du dich, kann ich den Text zurückgeben und eintauschen gegen etwas Leichteres und Besseres. Bitte. Ich habe scherzend gemeint, aber es war eigentlich sehr, sehr, sehr ernst. Ich glaube, wir als die langjährige Christen oder die meisten von uns kennen diesen Text irgendwie in irgendeiner Art oder Form, oder? Wahrscheinlich haben wir alle schon mal gehört von neugeborenen Kindern, die nach Milch schreien. So sollen wir sein. Oder ihr habt schon mal ein Baby gesehen, das nach Milch schreit. Oder Jesus, der Grundstein. Wir als lebendige Steine. Dann diese Frage mit, wer ist wofür bestimmt und auserwählt? Dann noch das Wunderschöne am Ende, diese königliche Priesterschaft. Es steckt so unglaublich viel drin. Und trotzdem war mein erster Gedanke und Reaktion, ich will diesen Text nicht. Bitte nimm ihn zurück. Denn obwohl ich den ganzen Text gelesen habe, blieben meine Gedanken in dem ersten Moment und die Momente danach nur immer beim ersten Vers hängen. Ich kam nicht weiter, obwohl ich den ganzen Text einheitlich gelesen habe und gedacht habe, okay, Andreas wird sich wohl dabei was gedacht haben. Ich kam nicht weiter als Vers 1. Hör auf mit deiner Bosheit und deinem Betrug, mit deiner Heuchelei, mit deinem Neid und mit deiner üblen Nachrede. So ging das bei mir im Kopf die ganze Zeit. Hör auf, hör auf, hör auf mit all dem Schlechten, was du machst. Hör auf, du machst alles falsch und wie sollst du... um Gottes Willen, also trotzdem, vor der Gemeinde stehen und darüber reden, weil hör auf, denn du bist ja so unglaublich schlecht. Und obwohl ich den Rest gelesen habe und es kommt ein Versprechen und es kommt eine Erlösung, ich kam nicht weiter. Vielleicht kennt ihr das manchmal in einem Bibeltext. Manchmal gibt es einfach etwas, was dich so anspringt und dich so überfällt und das nicht immer auf einer guten Art und Weise. Das war bei mir so. Es gab so einen Knoten in mir, der wurde immer größer und ich kam nicht weiter. Und ich fühlte mich so angeklagt. Ich habe mich so angeklagt gefühlt von mir selbst natürlich, nicht von Gott oder auch nicht von Andreas, sondern von mir selbst. Und was machst du dann? Wie geht es euch in so einem Moment, wenn du eine Bibelstelle liest und du siehst das und es springt dich an, nicht weil, oh Gott will mir etwas sagen, sondern es verdammt dich. So wie in dem Lied, das wir gesungen haben, wenn deine Seele dich erneut verdammt. Was machst du dann, wenn du mit Gottes Wort und seiner Wahrheit da stehst und du steckst fest, weil genau sein Wort und seine Wahrheit, die dir Ruhe bringen sollten, dich in dem Moment komplett fertig macht. Ich bleib meistens da drin dann und habe mir angewohnt, nicht wegzugehen von der Stelle, bis Gott mir da irgendwie den Knoten durchgehackt hat. Also ich bleib bei dem Vers und ich gehe vor Gott, wie auch Helmut gesagt hat, und leg ihm alles auf und mein, ja Gott, ich weiß, du sagst das nicht. Es ist nicht deine Anschuldigung, es ist meine Anschuldigung. Ich fühle mich so schuldig, weil ich das und das und das falsch gemacht habe und schon wieder versagt habe und es geht nicht und so stehe ich manchmal wirklich vor Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das macht, aber ich mache es regelmäßig. Und dann muss ich mir mal alles von der Seele schreien und schreiben und reden. Und wenn ich dann endlich still bin, hat Gott Gelegenheit, was zu sagen. Meistens. Und dann kommt die Auflösung. Gott hat mir schon wiederum, wie in der Lobpreiszeit, es ist nicht Gott, der mich verdammt. Es ist nicht Gott, der mich anschuldigt. Ich bin selbst. Es ist der Feind. Und Gott sagt, hey, sei mal still, hör mir mal zu. Es kommt da noch was. Ich sag was ganz anderes. Ich habe ein ganz anderes Versprechen für dich. Ich glaube, in den Psalmisten steht, der Psalm 130, Vers 5, ich hoffe auf den Herrn und voller Sehnsucht hoffe ich auf ihn und warte auf sein befreiendes Wort. Und so sagt Gott mir das oft in so einer Stelle, wo ich nicht weiterkomme. Bleib mal, warte mal und hör mal auf das befreiende Wort. Manchmal bleibe ich also, wie gesagt, bei dem Text und kämpfe das mit mir aus, bis ich dann mal müde gekämpft bin und sage, Gott, ich weiß es nicht, ich kann es nicht, mach. Und dann kann Gott meistens machen und mir zeigen, hey, das war ich nicht. Das warst du. Und ja, vielleicht, du hast versagt und bist gefallen, aber ich bin da. Ich vergib dir. Neuen Tag, neue Gnade. Denn seine Gnade ist nie zu Ende. Manchmal, in diesem Fall ja auch, habe ich den Text liegen lassen, weil ich gewusst habe, ich komme nicht weiter damit. Und schließlich waren wir nicht in Machek, um meinen Predigtext vorzubereiten. Aber der Knoten, der war da. Dieses, hör auf mit deiner Bosheit und deinem Betrug und deiner Heuchelei und hör auf und hör auf und hör auf. Ich habe es Gott hingeschmissen. Gott, was soll ich um deinen Namen damit machen? Was soll ich damit? Und habe auf sein befreiendes Wort gewartet, bewusst, unbewusst. Es hat ein paar Wochen gedauert. Und dann kam diese Woche das befreiende Wort. Und manchmal ist es was ganz Banales und manchmal ist es was ganz Überheiliges und Überspirituelles. Und in diesem Fall war es das nicht. Es war nämlich das englische Wort, vielleicht kennt ihr das, hangry. Kennt ihr das? Das ist ein Wort zusammengesetzt aus hungry und angry, also eine Kombination von hungrig und böse oder wütend, hangry. Und das bedeutet so viel wie vor lauter Hunger total aggressiv gereizt, frustriert zu sein. Ich kenne kein deutsches Wort dafür. Wenn ihr es habt, sagt's mir. Wer von euch leidet darunter, vor lauter Hunger, aggressiv, gereizt, frustriert zu werden? Ich extrem. In meinem Freundeskreis stehe ich darum bekannt, dass ich immer einen Snack dabei habe. Wenn wir wandern gehen oder spazieren gehen oder irgendwas unternehmen, ich habe immer etwas zum Snacken dabei. Ein Apfel oder ein Müsli-Riegel. Nicht, weil ich permanent hungrig habe und unbedingt was essen muss, sondern wenn ich an den Punkt komme, wo ich hungrig bin und es gibt keine Aussicht auf Essen, dann bin ich nicht die Netteste, ganz ehrlich. Ich werde müde, gereizt, extrem schnell frustriert. Es muss jemand mich nur falsch anatmen und ich werde nicht sehr nett und werde auch eigentlich unausstehlich. Man wird es nicht denken, aber tatsächlich. Und dann kann ich nicht nur mir, sondern auch den anderen so richtig den Rest des Tages verderben. Und das ist alles nur daran, ich werde hangry, wenn ich mich im Vorfeld nicht gut genug auf den Tag vorbereitet habe oder die Situation, in der ich bin. Und andererseits, wenn ich während der Situation oder im Laufe des Tages nicht gut genug aufgepasst habe, hey, ich könnte hungrig werden. Wie zum Beispiel, ganz praktisch, nur Kaffee zum Frühstück und ich muss den Rest des Tages wandern. Yeah, keine gute Idee. Oder ein gutes Frühstück und dann den restlichen Tag nur Wasser trinken und nichts mehr essen. Oder zu spät aufgestanden und dann einen Müsli-Riegel hier und dann irgendwann am Tag zu spät. Ein Apfel hilft auch nicht. Ja, ich habe mich im Vorfeld nicht gut genug auf den Tag vorbereitet. Ich war nachlässig. Nachlässig, weil ich meinen Körper inzwischen gut genug kenne und auch mich selbst gut genug kenne, dass ich weiß, wie ich auf etwas reagieren werde, wenn ich nicht genug Energie habe. Ich sollte mich besser vorbereiten lernen. Manchmal passiert es einfach. Aber hangry, das könnte ich vermeiden. Also ich habe immer einen Snack dabei. Inzwischen bin ich aber auch fest davon überzeugt, dass es so etwas gibt wie geistlich hangry sein. Und das ist etwas anderes als geistlich müde. Ich glaube, das kennen wir auch alle. Wenn du einfach seelisch, geistlich an dem Punkt bist, wo du nicht mehr weiterkommst, einfach weil alles so viel Kraft gekostet hast und du bist ausgekämpft und müde, das ist was ganz anderes. Der gerechtfertige geistliche Zorn ist auch was ganz anderes. Aber hangry, diese Mischung von hungrig und überreizt, weil ich im Vorfeld mich nicht gut genug vorbereitet habe oder im Laufe des Tages nicht gut genug aufgepasst habe. Und das war mein befreiendes Wort. Denn als ich diesen Text, den 1. Petrus 2, Verse 1 bis 10, zum ersten Mal in Machek las, war ich tatsächlich geistlich hangry. Im Grunde genommen hatte ich dafür die üblichen Ausreden und ich glaube, niemand wird sie mir abstreiten. Die sind gültig, die üblichen. Extrem lange Tage in der Arbeit. Es war extrem heiß und sehr schwül. Da werde ich nochmal extra reizbar. Das ist so eine extra Prise Salz drüber. Es war noch nicht so lange her, dass ich mit dem Fahrrad gestürzt war und alles tat mir weh und meinen rechten Arm konnte ich nicht verwenden. Es war unsicher, ob ich in die Niederlande fahren konnte. Es gab irgendwie so eine leichte Spannungssituation mit jemandem in meinem Umfeld und so weiter und so weiter und so weiter. Das Übliche halt. Also ich glaube, niemand wird mir abstreiten, dass ich da tatsächlich Gründe hätte, gereizt zu sein. Aber für mich, ich glaube, wir kennen das alle und das ist jetzt nicht verurteilend, aber für mich, auf mich bezogen, in dem Moment, unterschwellig, das Fundament von meinem ganzen Sein war, ich war geistlich nachlässig gewesen. Im Sturm des Alltages, und hey, ganz ehrlich, der Alltag ist voller Stürme, hatte ich es dem Psalmisten von vorher nicht gleich getan. Ich hatte nicht auf den Herrn gehofft, ich hatte nicht volle Sehnsucht auf ihn gewartet und ich habe vor allem nicht auf sein befreiendes Wort gewartet. Ich hatte wie beim Wandern, ab und zu natürlich, hey, gutes christliches Mädchen, gesnackt aus dem Wort Gottes. Es heißt ja nicht, dass ich über Wochen nichts gelesen habe oder mich nicht gebetet habe. Ihr kennt das, oder? Ein bisschen snacken, so ein Vers hier, ein Vers da, ein Gebet hier, eine Andacht dort. Na, vielleicht gab es die Losung für den Tag, wenn es mir wirklich nicht gut ging. So ein Müsli-Riegel halt. aber ich hatte mich nicht wirklich ernährt aus dem Wort. Und in dem Moment war Gott nicht meine Nahrungsquelle. Es ist ja nicht falsch zu snacken. Ich meine, hey, ich esse gerne mal eine Tüte Chips hier und da oder ein Eis. Oder es ist ja nicht falsch, einen Snack zu genießen. Aber ich glaube, jeder, der schon mal auf einer Diät war, weiß, dass Snacken nicht die Lösung für deine Körper, für Veränderungen im Körper ist. Du brauchst einerseits regelmäßige Essenszeiten. Du brauchst regelmäßig gute, zusammengestellte Ernährung, die du zu dir nimmst. Und vor allem die Regelmäßigkeit. Und das hatte ich nicht gemacht. Und in dem Moment hat Gott mir wirklich gezeigt, ich war geistlich hangry. Der Vers hat mich, diese Bibelstelle hat mich maßlos irritiert. Ich konnte nicht weiterschauen auf das Versprechen, das kommt. Ich konnte nicht weiterschauen auf die Stelle, wo sagt, wer auf Jesus baut, der geht nicht zugrunde. Weil ich nur bei dieser Selbstanklage war. Und das war nur, weil ich mich nicht ernährt habe aus dem Wort. Ich war nämlich nicht das Baby aus dem nächsten Vers gewesen. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, sollt ihr nach dem echten Wort verlangen. Dadurch wächst ihr im Glauben heran, so dass ihr gerettet werdet. Denn ihr habt ja bereits schmecken dürfen, wie gut der Herr ist. Nicht gemacht. Ich war nicht das Baby gewesen in den Tagen und Wochen vorher. Ich habe Gott nicht ignoriert. So weit bin ich jetzt nicht komplett gegangen. Aber er war nicht meine wichtigste Nahrungsquelle. Und ich glaube, ihr Mütter unter uns wisst das viel besser als ich. Ich habe das im vergangenen Jahr intensiv bei meinem Patenbaby erlebt. Der ist im September geboren, wird jetzt bald eins. Die einzige und wichtigste Nahrungsquelle meines Patenbabys ist seine Mutter. Also, sie ist die Quelle des Lebens für ihn, sage ich auch immer. Und die ersten Monate seines Lebens drehte alles um sein Ernährungsschema. Ich glaube, ihr wisst das so viel besser als ich. Trinkt das Baby genug? Verdaut es gut genug? Rülpst es? Schläft es? Trinkt es wieder genug? Wenn es wach ist, wollt ihr nur trinken die ersten Monate. Und ja, wirklich, er hat nur Milch getrunken oder geschreit nach Milch, wenn es nicht schnell genug bekommen hat. Und wenn es dem Baby nach einer Stillung nicht gut genug ging, dann war die erste Frage, hat die Mutter was Falsches zu sich genommen? Das hat sie sich oft gefragt. Habe ich was Falsches zu sich genommen? Oder noch besser, dann kam ihr Ehemann. Was hast du heute alles gegessen? Erstes Baby halt. Was hast du heute alles getrunken? Und ich saß dann dabei und habe mir das angeschaut. Und auch jetzt, wo das Patenbaby, also ich nenne ihn meinen Sohn, sie sind nur seine Eltern, auch jetzt, wo er lernt, feste Nahrung zu sich zu nehmen, ist Muttermilch irgendwo immer noch sein Lieblingsessen. Er braucht es noch. Er findet Trost im Stillen. Beruhigung vor dem Schlafengehen. Er braucht die Nähe zur Mama und es ist eine Nähe, die nur ihm und seiner Mutter gehören. Ich meine, irgendwann hört der Vergleich auf, weil er mag keine Flasche zu sich nehmen und er ist wirklich komplett, sie ist komplett abhängig von seinem Schema und sie konnte nicht Kaffee trinken und dann auch nicht das eine Glas Wein. Und ihr ganzes Lebensschema hat sich auch um die Ernährung ihres Babys gedreht, ganz lange. Und dann war sie auch mal irritiert, weil sie nie eine Stunde für sich hatte. Da hört der Vergleich dann auf. Aber trotzdem, es besteht zwischen dem Baby und der Mutter eine Intimität, die ich und wir nur von draußen beobachten können. Wir sind kein Teil dieser Beziehung. Ich kann ihn halten, wenn er weint. Ich kann mit ihm spazieren gehen, damit sie sich ausruhen kann. Aber wenn das Baby hungrig ist, bei mir kriegt er seine Milch nicht. Er versucht es ab und zu, aber nope. Bei mir kriegt er die nicht. Und das ist die intime Beziehung, nach der Gott sich mit uns sehnt. In anderen Briefen der Bibel kommt es dann dazu, wir müssen erwachsen werden, andere Nahrung zu uns nehmen und so weiter und so fort. Aber für mich geht es in diesem Text um eine Grundhaltung. So wie mein Patenbaby, wenn er hungrig ist oder grantig, auf gut Wienerisch, wenn es ihm nicht gut geht oder gar nicht weiß und eigentlich auch noch nicht sagen kann, warum es ihm nicht gut geht und er schreit und schreit und dann kann sein Papa ihn halten, dann kann seine Lieblingspatentante ihn halten, dann kann seine Großmutter ihn halten. Er beruhigt sich nur, wenn er in den Armen seiner Mutter ist. Und oft reichen die Arme nicht, denn er muss an die Brust. Diese Verbindung, die nur ihnen gehört, sollte auch meine Verbindung mit Gott sein. Alles in mir sollte aufschreien und ausschreien und die Hände ausstrecken zu meinem himmlischen Vater und seinem Wort und seiner Wahrheit. Und das ist eine Lektion, die ich immer wieder vergesse und neu lernen muss. Ich weiß, wie gut der Herr schmeckt. Ich habe seine Wunder erlebt. Ich habe seine Heilung erlebt. Ich habe seine Versorgung erlebt. Ich habe seine Anwesenheit in meinem Leben gespürt. Aber ich verlerne und vergesse andauernd, ein Baby zu sein und mich satt zu trinken an seinem Wort und seiner Wahrheit. Es reicht nicht, zu snacken aus der Bibel, um zu wachsen. Ich glaube, dann wächst du in die falsche Richtung, wenn du den ganzen Tag nur snackst. Im echten Essen, oder? In die Breite, genau. Um zu wachsen, wie das Patenbaby, und ich meine, der ist 11 Monate und trägt Kleider für Zweijährige, um zu wachsen, zu gedeihen, mich zu verändern, brauche ich diese lebenswichtige Nahrung, die nur von Gott selber kommt. Und das ist eine Beziehung, die nur zwischen Gott und mir ist. Das ist nicht Gott und mir mit der Gemeinde, Gott und mir mit dem Leiterkreis, Gott und mir mit meiner Familie, sondern eine Beziehung, die nur uns zweien gehört. Und ich meine, es klingt ein bisschen basic, aber auch vielleicht wie eine Verurteilung, das ist es aber nicht. Es ist für mich vor allem selbst eine Ermahnung und Erinnerung daran. Denn es gibt Zeiten und ganze Jahreszeiten in unserem Leben, da geht es gut mit unserer Beziehung mit Jesus. Aber Leben, oder? Familie, Kinder, Alltag, Beruf, sogar Gemeinde sorgen dafür, dass so wie ich meine Jesus-Beziehung vor ein paar Jahren gelebt habe, jetzt einfach nicht mehr geht. Ich habe nicht mehr die Zeit, die Energie, die Kraft und ich wachse nicht mehr weiter und ich stecke fest. Sogar die Gemeinde kann dafür sorgen, wenn du ganz viel in der Gemeinde machst. Es fehlt an Zeit und Energie und Kraft. Denn was ich vergessen habe, ist, woraus ernähre ich mich? Habe ich die Beziehung, die nur uns zweien gehört, ausreichend? Habe ich da ausreichend gegessen, mich ernährt? Wann und wo und wie ich meine Beziehung mit Gott pflege, ändert sich konstant, wie das aussieht. Ich glaube, meine Mutter hat jahrelang, glaube ich, ihre Andachten auf dem Klo gemacht. Im Badezimmer, weil da keine Kinder waren. Wie und wann und wo ich das mache, das ist Gott sowas von egal. Das ändert sich, weil dein Leben sich ändert. Aber die Grundhaltung sollte sich nicht ändern. Und das fehlt bei mir oft. Ich lese sehr gern. Ich habe mit 3 oder 4 lesen gelernt und seitdem lese ich alles um mich herum. Buchstaben, ich sehe sie und es wird ein Wort bei mir. Also ich sehe nicht nur irgendwas, es ist Text bei mir. Ich saug das auf. Und ich lese also auch gern einfach Bücher, Romane, historisch, Thriller, Fantasy, Detectives, Reiseromanen, die eine oder gute Strandlektüre. Ich lese sehr viel. Und ich lese, um dem Alltag zu entfliehen, mich zu entspannen, in eine andere Welt zu gehen. Ist auch schön so, darf auch so sein. Gott schenkt uns solche Sachen. Aber es gibt einfach Zeiten, wo dieses Gleichgewicht in meinem Leben nicht stimmt. Ich entfliehe dann lieber meiner Wirklichkeit in einer von Menschen geschriebenen anderen Welt, als dass ich mich in Gottes Wirklichkeit und Wahrheit flüchte. Je mehr ich meine, dann kann es einfach Zeiten sein, dann lese ich so viele Bücher, einfach um zu entspannen, aber ich lese Gottes Wort nicht über Tage lang. Und es ist ja nicht, dass ich den ganzen Tag nicht lese. Ich lese lieber einen Roman. Irgendwas, aber nicht Gottes Wort. Und dann stimmt das Gleichgewicht nicht mehr. Denn wenn ich mich in meinen Fantasiewelten zurückziehe, fällt mir der Alltag auch schwerer. Meine Erwartungen an Menschen werden unrealistisch. Mein Sprachgebrauch passt sich auch komplett dem an, was ich lese. Ich habe keine Lust mehr für andere Sachen. Ich will nur noch das Auslesen, besser meine Fantasiewelt als die echten Menschen um mich herum. Und so sieht mein Alltag dann auch aus, weil ich mich aus dieser Fantasiewelt ernähre. Das ist meine Nahrungs- und Lebensquelle. Wenn das Gleichgewicht stimmt, dann investiere ich auch mehr Zeit in Gott als in meine Fantasiewelt und lese mehr aus seiner Bibel als aus meinen Romanen. Denn dann passt mein Alltag sich auch wieder an. Ich ändere mich nur zum Besseren, wenn ich meinen Tag in seiner Anwesenheit verbringe. Er ist meine Hauptnahrungsquelle. Und dann bin ich weniger schnell gereizt. Dann möchte und kann ich nicht böse reden, dann will ich nicht mehr heucheln, dann geht das nicht mehr in mir, weil das gegen Gott entspricht. Dann kann das dunkle Böse nicht mehr bestehen in Gottes Anwesenheit. Und es ist ja nicht falsch, einen Roman zu lesen. Es ist nicht falsch, dich zu entspannen. Absolut nicht. Aber es wird falsch, wenn das meine Zuflucht wird, anstelle von der Zuflucht in Gottes Wort und Wahrheit. Es ist Gottes Welt, nicht die Fantasiewelt, die mich am Leben hält. Weil Gottes Welt wird nur von einem jemanden zusammengehalten, Jesus, dem Grundstein von allem. Ich glaube, wir haben das im Kolosserbrief ganz viel gehört. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Zuerstgeborene. Vor allem Geschaffenen war er da. Durch ihn wurde alles geschaffen, im Himmel, auf der Erde, das Sichtbare, das Unsichtbare, Throne, Herrschaftsbereiche, Mächte, Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Er ist vor allem da und in ihm hat alles Bestand. Jesus, der Grundstein. Das ist die echte Welt, Gottes Welt, so wie sie sein sollte, im Ursprung erschaffen wurde. Jesus, der Grundstein. Wir leben in einer gefallenen Welt. Diese Welt, in der wir physisch anwesend sind, das ist eine gefallene Welt. Aber die heile Welt, so wie sie sein sollte und wie sie in Gottes Vollmacht auch schon einerseits ist und wieder werden wird, die heile Welt mit Jesus als Grundstein, der alles zusammenhält. Denn Jesus ist die Lebensquelle von allem. Und Leben, das aus Jesus kommt, das kann nicht hangry sein, wenn ich zu dem zurückkehre. Meine persönliche Beziehung mit Jesus sollte am allerwichtigsten sein in meinem Leben. Und wir haben das so oft gesagt dieses Jahr. Aber es ist so wichtig. Denn obwohl wir in einer gefallenen Welt leben, können wir und bauen wir jetzt schon an diesem Königreich Gottes. Ich glaube, das ist Vineyard, oder? Noch nicht und jetzt schon, diese Realität. Gottes Königreich ist einerseits schon da und andererseits wartet alles in uns noch darauf. Es schreit so richtig danach, dass alles wieder vollkommen und heil wird. Und mein Teil daran kann ich nur machen, wenn meine Beziehung mit Jesus am allerwichtigsten ist. Wenn Jesus der Grundstein ist. Und ich meine, ich kann ewig weitergehen und werde es euch nicht antun. Jesus ist der Grundstein. Und wir sollten Steine sein, die auf ihm bauen. Ich sollte nicht, und das habe ich sehr oft gemacht und ich mache das sehr oft, meinen Alltag als Steine um mich herum bauen. So, ich habe einen Stein gehabt, meine Wut, meine Einsamkeit, frustriert, nicht genug Schlaf. Und wenn ich gereizt, und das sind alle Steine, die um mich bauen und ich sehe nichts anderes mehr, weil ich nur dieses Minimale immer nur mit dem Kopf gegen die Wand meines eigenen Versagens und dem, was nicht funktioniert und was nicht geht und was mich irritiert, immer dagegen laufe. Das sind die falschen Steine. Das sind die falschen Steine. Es sagt hier, wir sind die lebenden Steine. Nicht, was du tust in deinem Leben ist ein Stein, sondern du bist der Stein. Ich weiß nicht viel von Steinen, aber drei Sachen. Ein Stein allein baut kein Haus. Ich glaube, so weit bin ich noch richtig, oder? Ein Stein allein ist auch keine Gemeinde. Und Gott hat uns einander gegeben und zusammengestellt, um mit und aneinander zu wachsen. Wenn ein Stein neben dem anderen Stein steht oder auf den anderen Stein gebaut wird, dann wird das echt schön, kann schön werden. Und ich glaube, mit Jesus als Fundament und Gott als Architekt, ich meine, das Weltwunder immerhin. Ein Stein passt nicht immer in seiner Herstellungsform in die Stelle hinein, wo er hingehört. Ich kann einen perfekten Stein haben, aus der Fabrik oder wo auch immer die hergestellt werden, und will ihn irgendwo hinstellen, aber er passt nicht. Und er sollte aber dorthin. Und dann muss an dem Stein manchmal geschliffen werden oder es kommt irgendwie ein Gerätzeug und es wird etwas kaputt gemacht und gesplittert und gebrochen. Und der Stein sieht nicht mehr so aus, wie er sein sollte, aber dann passt er genau dorthin, wo er sein sollte. Und das ist mit uns auch so, oder? Meine Hangriness vom ersten Vers. Ich war echt böse in den Wochen. Ich war echt nicht okay. Ich habe gesündigt. Ich war böse, frustriert und habe das nicht gut gemacht. Das ist wirklich mit bösem Gerede, mit schlechten Gedanken, all dem gepaart gegangen. Das musste ich ablegen. Ich musste das ablegen, ich musste das abhauen, abtrennen von mir. Ich muss mein ganzes Leben lang jeden Tag an meinem Charakter arbeiten. Geht leider nicht anders, tut mir leid. Ich muss an meinem Charakter arbeiten, damit ich dorthin passe und stehen bleiben kann, wo Gott mich hinstellt. Damit ich besser da Platz habe. Es ist nicht zum Wohl der Gemeinde, wenn ich hangry bin. Es ist nicht zum Wohl der Gemeinde, wenn mein Dienst in der Gemeinde an erster Stelle steht, aber meine Beziehung mit Jesus nicht. Es dient euch nicht, wenn ich am Samstag Lobpreis mache und es kann so schön sein und Gott kann sprechen zu euch, wie ihr wollt, aber ich pflege in der Woche meine Beziehung mit Gott nicht. Das ist nicht nachhaltig. Das tut euch nicht gut, das tut mir nicht gut. Ich heuchle irgendwo. Ich meine, und das kann nicht bleiben. Das kann nicht gut bauen, weil da ist kein Fundament darunter. Und ja, ich meine, es ist was ganz anderes, wenn es mir nicht gut geht und ich habe eine Phase, wo ich einfach nicht mehr kann. Das ist was ganz anderes. Wir haben alle die Phasen, Wüstenzeiten. Das Tal des Schatten des Todes. Wir haben alle diese Phasen in unserem geistlichen Leben. Das ist was ganz anderes. Ich rede hier wirklich von den Zeiten, wo meine Grundhaltung ist, nicht ist, Jesus ist meine Nahrungsquelle. Petrus wusste, wovon er schrieb, als er über Steine sprach. Er war zwar kein Maurer oder Baumeister, aber er hat von Jesus den Namen Steinfels bekommen. Im Aramäischen, Kephas, aber auch im Griechischen bedeutet der Name Petrus, Stein, Fels. Und Petrus war selbst diese Person aus dem ersten Vers gegeben, oder? Böse, er hat Jesus verleugnet, geheuchelt, böse geredet, jähzornig, zuerst sprechen, dann denken. Das ist unser Petrus. Aber Petrus hat den Namen von Jesus bekommen, Stein, Fels, weil Gott an ihm geschliffen hat, weil Gott an ihm rumgearbeitet hat, weil Gott als Baumeister und Maurer genau wusste, so muss der Stein aussehen und jetzt ist er gut und ich kann auf ihm bauen. Und Gottes Wahrheit verspricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Und ich glaube, das ist irgendwie ein altes Lied von Bach, wer nur dem lieben Gott lässt walten oder so. Wer auf ihn vertraut, hat gut gebaut oder umgekehrt. Wer auf Gott vertraut, hat gut gebaut. Petrus wusste, wovon er sprach, als er diese Stelle anfing mit diesem Vers. Das ist eigentlich die perfekte Kritik. Leg das ab, was falsch ist. Dann kommt er mit der Lösung. Schrei aus nach dem Wort Gottes. Denn Wachstum kommt nur von Gott. Und nur in Gott kannst du verändert werden. Ich kann versuchen, wie ich will, netter zu werden und besser zu werden. Ich kann es versuchen. Aber es kann nicht nur, wenn Gott das in mir macht. Wenn ich mich ernähre aus seinem Wort. Wenn ich baue auf sein Fundament. Denn wer an ihm glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Und diese Ermahnung von Petrus schließt er, diese Warnung von ihm. Hey, passt auf. Es fällt so leicht, dich von dem Alltag da mitführen zu lassen, dich nicht von Gottes Wahrheit leiten zu lassen, sondern von den Emotionen des Alltages. Diese Warnung, hey, halt mal in und schau, was ist deine Grundhaltung? Was ist deine Hauptnahrungsquelle? Bleib mal stehen und frag mal nach. Diese Warnung schließt er ab mit einer der schönsten Ermutigungen der Bibel. Wir machen es nicht umsonst. Wir wachsen nicht umsonst und im Alltag erscheint es uns oft so umsonst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sitze manchmal zu Hause und denke mir, wozu? Sieht eh niemand. Warum? Es ändert sich doch nichts. Warum? Aber er schließt es ab mit dem Warum. Warum? Wir sind das erwählte Volk. Eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkünden. Ich glaube, in unserer Kultur verstehen wir die Bedeutung dieser königlichen Priesterschaft nicht ganz genau. Wie exklusiv und einzigartig das ist. Im Alten Testament konnte nicht ein jeder Priester werden. Es war ein Amt. Das war nur für die männlichen Nachfolger Aarons bestimmt. Und sogar dann konnte nicht ein jeder Priester werden. Gesetze der Reinheit, der Gesundheit. Wenn euch mal langweilig ist, geht ins Alte Testament und lest mal in den ersten 5 Büchern Mose, was du alles einhalten und sein musstest, um ein Priester Gottes sein zu dürfen. Ein Priester wurde zum Priester gesalbt. Ein Priester war nicht nur im Tempel aktiv, sondern war auch im Alltag ein Priester. Alles, was mit dem Priestertum zu tun hat, ist bis ins kleinste Detail organisiert im Alten Testament. Von Kleidung bis Einkommen, Verhaltensregel, Lebensweise, deine Kinder und so weiter und so fort. Da wurde nicht ein jeder Priester. Und auch nicht ein jeder wurde König. Ein König wurde gesalbt. Und ich meine, traditionell geht das über die Familienlinie wieder an die Söhne alleine weiter. Ich meine, wenn ein König es nicht gut getan hat, dann konnte er abgesetzt werden und eine neue Familie kam dran. Aber in beiden Fällen, sowohl im Falle vom König und vom Priester gilt, es war besonders, das zu sein. Du wurdest gesalbt, eingesetzt und gleichzeitig warst du eine der höchsten Autoritäten in deinem Volk. Du warst die Abspiegelung des Volkes und der Zeit. Gleichzeitig prägten sie ihr Umfeld durch ihre Autorität und auch nur durch ihre Anwesenheit. Und jetzt sagt Petrus zu uns, ihr seid königliche Priester. Wir Frauen hier hatten überhaupt kein Anrecht darauf, laut dem Alten Testament. Die Männer auch nicht, weil ich glaube, keiner von euch ist ein Nachkommen Aarons. Ich glaube nicht, oder? Wir haben gesetzlich gesehen kein Recht darauf. Aber Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung hat diese Exklusivität aufgehoben oder uns in die Blutlinie hineingenommen, wie du es sehen willst. Beides gleichzeitig. Und wir sind wertvoll und königlich und Priester und heilig, denn er hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Wir, die früher nicht sein Volk waren, sind jetzt Gottes eigene Volk. Wir, die früher kein Erbarmen fanden, erfahren jetzt seine Barmherzigkeit. Und das ist, warum wir weiterhin versuchen. Das ist, warum wir es machen. Das ist, warum wir dürfen. Warum Gott seine Geduld nicht mit mir verliert. Ist er schon wieder. Sich nur mit Snacks ernährt und nicht mit mir. Ist er. Im Gegensatz zu uns Menschen weist Gott uns ganz sanft auf unsere Schwächen hin, weil er weiß, dass da noch so viel mehr für mich ist. Er hilft mir, meine Scham und meine Selbstbeschuldigung zu erkennen und löst sie gleichzeitig auf mit seiner Wahrheit. Denn er weiß, dass ich mich selbst damit einschränke. Wenn ich gefangen bin in meinem eigenen Ringen, scheitere ich jedes Mal. Und glaub mir, ich habe es versucht. Und es wird noch oft passieren, wo ich es noch machen werde. Durch mich selbst verändere ich mich nicht. Ein Stein allein, wo es weiß nicht, wo er hingehört. Ein Stein allein kann sich selbst jetzt auch nicht kaputt machen, damit er irgendwo besser hinpasst. Das hat der Baumeister im Blick. Aber Jesus, mein Grundstein, Jesus, der hohe Priester, er kann nicht nur meine Rettung und meine Veränderung sein, sondern er will es sogar sein. Jeden Tag neu. Und dazu ladet er uns immer wieder neu ein und das überwältigt mich. Wenn Jesus meine Lebensquelle ist, wie kann ich zugrunde gehen? Wer auf Gott vertraut, der hat wohlgebaut. Ich kann sagen, so viel ich will, aber ich möchte es einfach nur bei den zwei Sätzen lassen. Wenn Jesus meine Nahrungsquelle ist, dann kriege ich meistens keine Magenschmerzen. Dann stimmt mein Verdauungssystem. Dann geht's mir gut. Dann geht's mir so, wie es mir gehen sollte. Und wenn ich auf Gott baue, wenn ich auf Gott vertraue, dann habe ich sowas von sicher gebaut. Und ich möchte uns einfach kurz einladen. Wir haben heute Abendmahl. Ich glaube, kein besserer Moment als vor dem Abendmahl, um uns darunter wirklich darüber nachzudenken und still zu werden. Hey, was ist meine Grundhaltung? Bevor ich ins Abendmahl gehe, werden wir vielleicht einfach still und gehen zu Gott ohne Scham, ohne Schuld, in Ehrlichkeit. Hey, da stehe ich heute. Mit dem Gedanken im Hinterkopf, wir sind auserwählt. Wir sind königliche Priester. Wir sind nicht das letzte Abschaum, der letzte Staub, der letzte Dreck, der irgendwo weit weg von Gott sein muss, sondern wir sind die königlichen Priester, eingesetzt, gesalbt von ihm und dürfen voller Mut vor seinem Thron kommen und sagen, hey, hilf mir. Ich habe mich falsch ernährt, aber hey, ich bin wieder da. Vergib mir und zeig mir, wie ich neu an dich andocken darf. Und wem das schwerfällt, wir haben auch das Salböl dabei. Ich würde einfach sagen, wir machen eine kurze Gebetszeit und dann wird Andreas ins Abendmahl überleiten, weil ich denke, das gehört zusammen. Diese Befestigung, die Bestätigung. Gottes Wahrheit ist Tod und Auferstehung Jesu. Sein Tod für meine Sünden. Und sein Leben, weil ich durch sein Leben neues Leben habe. Und himmlischer Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dir, Vater, für deine Geduld mit uns, dein Erbarmen mit uns, deine sanfte Zartheit. Ich danke dir, dass wenn du unser Grundstein bist, wir feststehen, dann kann der Sturm um uns und in uns wehen, so viel der will. Wir gehen nicht unter, wir gehen nicht zugrunde. Und Vater, es fällt mir oft so schwer, mich nur aus dir zu ernähren, daran zu erinnern und zu wissen, hey, dein Wort reicht. Und ich bete, Vater, dass du uns heute und in den kommenden Tagen und Wochen immer wieder neu anhältst im Alltag mit der Frage, was ist meine Hauptnahrungsquelle? Wir wollen wachsen, Vater, wir wollen uns verändern. Wir wollen so viel mehr von dir erleben. Das fängt in unserer Beziehung mit dir an. Und so bete ich für einen jeden hier heute. Ich bete gegen Scham, gegen Schuld, gegen Selbstanschuldigung. Und ich bete für einen neuen Blick. Nach dieser Tatsache, okay, falsche Diät. Ich höre damit auf und fange das richtige Diät an. Gottes Wahrheit und Gottes Wort. Und ich bete gegen diese Lüge, dass wir unseren Status, dass wir unsere Identität als Kinder Gottes, Prinzen und Prinzessinnen verlieren, weil wir gescheitert haben. Das ist eine Lüge, die nicht stimmt. Wir sind auserwählt, wir sind königliche Priester. Wir sind Kinder Gottes, dadurch sind wir echt Prinzen und Prinzessinnen. Und das verlieren wir nicht, weil wir gescheitert haben und weil es falsch geht, sondern Gott ist gnädig und Gott ist groß und Gott vergibt und Gott sieht und Gott weiß und Gott rettet. Und das ist die Wahrheit, auf der wir bauen dürfen. Komm so, Vater, und weh mit einem frischen Wind durch deine Gemeinde, dein Haus, und zeig uns erneut, wie wichtig wir dir sind, als Einzelne, aber auch zusammen, als Bauwerk. Und dass du keine Steine rausholst, sondern dass du einfach weißt, was ein jeder braucht und da bist. Und wir uns immer wieder zu dir wenden dürfen. Danke, Jesus.